Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech & Tonic, die erste Ausgabe im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Wir haben jetzt schon Ende des Monats, Januar. Es hat alles so ein bisschen gedauert. Es lag nicht an mir, es lag an Katja. Katja, was war los? Du bist nicht so ganz gesund ins neue Jahr gestartet, oder?
Nee, irgendwie war der Wurm drin. Bis jetzt erst hatte ich Rücken, ne, wie so eine alte Oma, aber mit über 30, genau, ich habe Rücken. Mit über 30 hakt es dann da schon mal. Ein bisschen Zug gekriegt, konnte mich kaum bewegen. Und das zweite Mal, dann wollten wir es die nächste Woche drauf machen, hatte ich dann plötzlich schöne Erkältung von meinem Freund an mich weitergegeben und übertragen, war ich infiziert und hatte keine Stimme und Keuchhusten oder was auch immer, irgendwie Hustenreiz. Und ich glaube, das eignet sich nicht so gut für einen Podcast.
Egal, jetzt genau. Starten wir aber richtig durch.
Fit wie ins neue Jahr, fit mit neuem Gast. Und heute ist Tijen da. Jetzt habe ich es falsch ausgesprochen. Tijen.
Genau.
Sehr gut. Ja. Und stell dich doch einfach mal kurz vor, was du machst, wo du herkommst und was du heute Schönes mitbringst an thematischen Überraschungen.
Na, mal gucken. Ich bin Tijen und ich bin die Gründerin von Women in Digital, abgekürzt WIDI. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Frauen aus der Digitalbranche einsetzt. Und zwar egal, ob sie Gründerinnen sind oder Frauen aus dem Mittelstand oder aus den Konzernen, die das Thema Digitalisierung auf dem Tisch haben. Und dann habe ich auch noch einen richtigen Job. WIDI ist nämlich mein Ehrenamt. Ich berate alle, die dies brauchen und wollen, irgendwie in der Öffentlichkeit stattzufinden im Bereich eben auch PR. Genau, das mache ich. Und an Themen, ja, ich hoffe, dass wir heute über alles Mögliche reden, aber ich glaube, Fokus ist digitale Arbeitswelt, Zukunft der Arbeit, natürlich auch, was das Ganze mit dem Thema Frauen und Frauenkarriere zu tun hat und vielleicht auch das Thema Netzwerken, Networking, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, manchmal ist es ja irgendwie nicht so easy und nicht so cool und vielleicht kann ich ja hier so ein bisschen was dazu beitragen, wie es auch mal Spaß machen kann.
Und apropos Netzwerken, wir netzwerken natürlich immer mit einem alkoholischen Getränk und du hast dich heute klassisch für unsere Gin Tonic Variante entschieden.
Wie so viele,
aber die Sendung heißt ja auch Tech und Tonic, dementsprechend bietet sich das irgendwie so ein bisschen an. Und wir haben heute Gin Mare, ne? Ein bisschen Rosmarin
genau,
drin.
Genau.
Ist das denn, wie viel Alkohol muss man eigentlich so trinken, wenn man richtig netzwerken will? Oder kann man eigentlich netzwerken, ohne Alkohol zu trinken?
Stimmt, das ist eigentlich eine gute Frage. Also auf Veranstaltungen, du kennst es wahrscheinlich, ich komme ja auch aus der Politik, ich habe lange im politischen Bereich gearbeitet, gehört irgendwie Alkohol fast schon so zum guten Ton. Ist eigentlich eher so, wenn du dann sagst, ich hätte gern O-Saft, dann gucken dich alle irgendwie so schräg an und denken entweder, du bist total verkappt oder du hast einen wahnsinnig schlechten Tag und bist dann eigentlich erstmal raus so. Aber mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gewandelt, weil mittlerweile kannst du dann sagen, ich muss morgen früh laufen gehen oder ich habe irgendwie so einen ganz healthy Lifestyle oder so. Ne?
Ich muss also ins Fitnessstudio.
Genau. Und dann ist das dann so, ja, was, ja. Du trinkst heute Abend noch ein? Ah ja, okay, alles klar.
Ist das denn eigentlich so beim Männer- und Frauennetzwerken unterschiedlich? Also wird dann bei Männernetzwerken Bier getrunken, bei Frauen wird dann, sag mal schnell, wie heißt das hier nochmal?
Prosecco.
Ja, Prosecco.
Aperol-Spritz.
Ach, wie heißt Hugo. Denn das, was ich jetzt schon mal verschenken musste?
Hugo?
Nee.
Aperol-Spritz.
Ich komme nicht drauf. Egal.
Champagner?
Diese Mischung, dieses Zwischending zwischen Prosecco, Sekt und Champagner.
Keine Ahnung.
Egal. Was für Frage?
Okay, wir sind vielleicht auch
die Gen. Fällt mir gerade nicht ein. Cremant.
Ja, Cremant ist ja eigentlich Champagner, nur dass er nicht aus der Champagne kommt. Ja.
Ach so.
Na, wieder was
jetzt
gelernt.
Habe ich das gelernt. Ja, ich habe es noch nie getrunken. Ich habe das jetzt schon verschenkt. Aber
Cremang, sagt meine Mutter immer.
Nee, aber
G und Ausrufezeichen. Ja.
Gibt's denn da einen Unterschied? Also muss man eher so ein Biertrinker sein, um der Männerwelt zu bestehen? Oder ist das totaler bescheuerter Quatsch, was ich gerade
Also
erzähle?
Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen, vielleicht auch Frauennetzwerken ist, aber bei uns ist es so, dass ich mittlerweile auch immer, wir sind ja immer zu Gast bei irgendjemandem, den Veranstaltern immer dazu sage, Wasser ist schon mal gut, aber eigentlich ist noch besser Wein und ein Sektchen und oder ein Prosecco, wie auch immer, weil es irgendwie tatsächlich so dazugehört. Und ich meine, eine unserer Formate heißt ja auch Afterwork und das heißt, wir treffen uns abends. Und da gibt es eigentlich immer irgendwie was, was auch alkoholisch ist. Also ich würde da tatsächlich gar keinen Unterschied sehen. Es gehört nicht dazu, aber es lockert das Ganze schon nochmal auf.
Also ich finde es auch einfacher, wenn man irgendwo ist und man niemanden kennt und man auch alleine da ist, wenn man vielleicht kurz ein Glas runterstürzt, um dann entsprechend feuerfrei auf die Leute loszugehen und die anzusprechen. Ich meine, ich kann es auch ohne, muss man zwangsläufig auch, glaube ich, Tijen, ne, in unserem Job einfach da mal jemanden so mir nichts, dir nichts ansprechen, aber es ist schon einfacher.
Ja. Ne, wir können ja wir halten unseren Podcast eh auch noch mit Alkohol durch, deswegen anders kriegen die Leute hier nicht angelockt.
Wir locken mit Drinks.
Wir locken mit Drinks.
Ja. Ihr werdet im Laufe des Abends immer schöner wahrscheinlich.
Ja,
in meinen Augen.
Ich habe ja eben schon was gehört, das haben wir aber leider. Ja. Vielleicht kann ich das mal irgendwo einspielen oder so. Naja, gut, aber jetzt, du sagst, du machst das ehrenamtlich, ihr habt jetzt aber auch, also mit Vidi, ihr habt jetzt aber auch ein Office eröffnet.
Genau.
Wie kann man mich das vorstellen?
Das hast du bestimmt auf unserem wahnsinnig fancy Social-Media-Kanal auf Facebook gesehen, weil wir ja da immer ganz tolle Videos auch posten, die wir lange vorbereiten.
Den verlinken wir in unserem Blogpost. Mhm,
sehr gut, genau. Ja. Na, wir haben gestern Schlüsselübergabe gehabt für ein Büro, das lustigerweise auch in der Straße ist, in der ich wohne. Es war aber nicht so geplant, sondern ich habe ja zwei Hunde.
Ist praktisch, ne?
Genau, ich habe ja zwei Hunde und das haben wir beim Gassigehen entdeckt und war eine Ladenfläche frei und dann haben wir da angerufen und die wollten uns erst nicht, aber dann habe ich nochmal nachgehakt und mein Überzeugungstalent reingelegt.
Warum
und
wollten die dich nicht so?
Oder na, weil wir ja ein gemeinnütziger Verein sind.
Ach so, dann dachten die keine Kohle dahinter.
Alles klar, ja, gemein, Non-Profit und so. Und und dann haben wir alle Überzeugungsarbeit reingelegt und dann haben die gesagt, okay. Und jetzt haben wir ein Office und das soll natürlich auch dazu dienen, dass man so ein bisschen einen professionelleren Rahmen hat, weil ich habe das oder wir machen das seit einem Jahr als Verein ja aus dem Wohnzimmer raus und letztes Jahr war so ein Schlüsselmoment, ich hatte irgendwie eine Mail von einer Assistentin von einer HR-Chefin eines großen Konzerns, die sich unbedingt mit mir treffen wollte und dann sagte die Assistentin, Frau so und so würde dann in der Sübelstraße 39, da wohne ich, vorbeikommen und dann dachte ich so, okay, dann können wir uns ja bei mir in der Badewanne irgendwie treffen. Das war dann irgendwie nicht so cool, ja. Und es wirkte halt, also es ist ja auch so, wir haben ja durchaus einen sehr hohen Anspruch an das, was wir machen. Unsere Website ist ja auch sehr visuell und sehr ästhetisch. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt auch ein Office.
Aber das war jetzt nicht ein Wink mit dem Zaunfall, dass wir uns auch ein Office zulegen sollen für unseren
Podcast. Nein, gar nicht.
Das hier nämlich auch
nein,
privat
nein, nein, nein. Hier lebt das ja von dieser sehr intimen Atmosphäre.
Ja,
genau.
Ich habe extra meine Lichter auch.
Ich merke schon, genau.
Auf rot eingestellt hier.
Johannes ist romantic. Auch Johannes, oh Gott.
Ja, fast.
Hi, Baby. Mein so, Freund heißt wieder, Johannes, ich habe Henning jetzt.
Hast du mich für deinen Freund gehalten?
So, hallo Johannes, jetzt kriegst du auch mal deine Rolle hier im Podcast. Ich wollte sagen, Henning hat ja auch alles irgendwie digitalisiert. Er ist ja auch so der Chief Master of Digitization in dem Sinne.
Digitization.
Nein, du kannst ja alles schön steuern mit App und so. Das ist ja wirklich toll, ne? Ich glaube, du bist auch so, ich müsste dich mal so als Lichtmaster auch bei mir in die Wohnung einladen. Dass du
ja, diese Lichter hier, die alle hier sind, sind alle online. Die kann ich jetzt gleich mal auch, können wir nachher mal machen, können wir noch, kannst du eine Farbe aussuchen und dann können wir hier ein bisschen.
Wir machen irgendwann mal eine Roomtour. Eine Roomtour wie im Video für euch, damit ihr mal wisst,
und
wo wir immer
sitzen. Day, ne?
Internet of Things. Was macht ihr denn eigentlich mit eurem Verein? So, also außer ein Office betreiben, wo ihr dann irgendwie den Cremant
aufmacht, genau. Na, das eine ist, dass wir die Frauen eben vernetzen tatsächlich auf unseren eigenen Events. Wir haben so verschiedene Formate. Das eine ist dieses Afterwork-Format, wo wir uns abends treffen und reden und trinken. Und das andere ist, das sind die großen Vidi-Events, wo wir 100 bis 120 Frauen zusammenbringen. Die finden vormittags statt, weil ich immer sage, die Frauen sollen das wirklich als Business-Termin wahrnehmen, weil ich finde, Networking ist Teil der Arbeitszeit. Das sehen manchmal irgendwie vor allem Arbeitgeber anders, aber ich finde, das ist so. Da will ich auch ein Zeichen setzen. Und wir versuchen, diese Frauen eben da draußen auch sichtbar zu machen. Wir haben auch über unsere Social-Media-Kanäle am 1. Januar 2017 365 Faces of Vidi gestartet, wo wir jeden Tag eine Frau auf unserem Kanal posten, was sehr ambitioniert ist. aber sehr cool funktioniert, wo eben die Frauen erzählen, wer sie sind und warum sie eine Widi sind, also warum sie eine Frau aus dem Digitalbereich sind. Wir machen sehr stark PR-Arbeit, um einfach die Vielfalt der Digitalfrauen da draußen zu zeigen. Und das sind so im Grunde die Bereiche. Der dritte Bereich wäre dann neben sozusagen Vernetzung, Sichtbarkeit, ist der dritte Bereich, dass wir irgendwann auch Studien machen wollen, also sozusagen schauen wollen, okay, welche Skills braucht es in dieser digitalen Welt, und da ist unsere Community natürlich einer der wichtigsten Treiber mittlerweile auch. Ja.
Das ist spannend, da kommt mir jetzt auch so direkt die Frage in den Sinn, so eine Studie braucht ja immer so eine Grundgesamtheit, wie viele Anhänger des Vereins gibt es jetzt aktuell oder aktive Mitglieder oder wie man das vielleicht irgendwie beziffern kann?
Also wir haben mittlerweile tatsächlich eine Community von über 20.000 Frauen, das ist schon ordentlich.
In einem Jahr, ne?
Das ist in einem Jahr, wobei ich sagen muss, wir haben ja…
Das sind aber eher mehr so, also Community im Weiteren, das sind jetzt keine Vereinsmitglieder.
Genau, also es ist eine Community, dazu zählen wir sozusagen diejenigen, die auf unseren Events sind, dazu zählen wir diejenigen, die wir über Social Media erreichen. Das sind eigentlich noch mehr, könnte man sagen, aber das ist so die Kernzielgruppe, könnte man sagen. Tatsächlich ist, dass wir ja nicht nur seit einem Jahr schon aktiv sind, seit einem Jahr gibt es den Verein, aber ich habe ja vor 2,5 Jahren schon damit angefangen und habe dann einfach Frauen sozusagen aus meinem Umfeld zusammengebracht und gar nicht unter dem Digitalfokus und habe die dann…
Firmierte unter einem anderen Namen.
Genau, ne? Das hieß erstmal nur Afterwork oder Ladies Afterwork und und dann haben wir uns letztes Jahr mal so diese Crowd angeguckt und halt gesehen, die Schnittstelle ist einerseits das Frausein, in Anführungszeichen, und andererseits das Thema Digitalisierung. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt einen institutionellen Rahmen und haben dann den gemeinnützigen Verein gegründet. Das heißt, uns gibt es im Grunde schon seit 3,5 Jahren, wenn man so will. Und dadurch ist natürlich auch diese Größe so, hat auch diese gewisse Relevanz, um dann auch coole Projekte irgendwie zu starten, ja.
Das zeigt natürlich, dass das in einer relativ kurzen Zeit recht groß geworden ist, dass da irgendwie auch eine Notwendigkeit da ist, wo ich jetzt auf die Frage eingehen würde, warum besteht da Bedarf oder warum hast du dir das als Herzensangelegenheit angenommen, das Thema, dass du so einen Verein gründest, und wie schätzt du da die Situation ein? Warum hast du WIDI gegründet?
Also ich glaube, der eine Punkt ist, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ja im Politischen sozialisiert und da habe ich damals schon für mich selber sehr schnell gecheckt, dass man sich eben sehr gut vernetzen muss, um irgendwie weiterzukommen. So. Und ich sage immer, Netzwerken ist die neue Rente. Das ist auch so.
Die neue Rente?
Ja, die neue Rente.
Weil bin ich gespannt auf die
Vorsorge
Erklärung.
Vorsorge für später.
Ja, genau. Vorsorge für dich. So. Ah, okay. Sorry, dass du das jetzt nicht ganz verstehst.
Jetzt habe ich dir die Butter vom Brot genommen, genau. Schätzchen.
Ja, genau. Wir holen dich jetzt wieder hier ab. Ja. Genau, also es ist die Vorsorge für das, was du später im Grunde machst. Weil du hast es selbst in der Hand. So, und du gehst raus und sorgst praktisch damit vor, dass du eben viele Leute irgendwie kennst, die dir dann halt auch eben entsprechend weiterhelfen können, wenn es irgendwie mal klemmt, wenn du vielleicht auch einen Karriereschritt weitergehen willst und so weiter. Da ist die Leistung das eine, aber ich glaube, genauso wichtig und manchmal leider noch wichtiger ist, dass die Leute wissen, aber dass die Leute vor allem wissen, dass du in dem und dem Thema stark bist. Und das ist der zweite Punkt, nämlich das Thema Sichtbarkeit. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich eben bei vielen Frauen auch merke, dass sie noch recht verhalten damit umgehen. Ja? Also sie haben echt Probleme, irgendwie auf den Social-Media-Kanälen zu posten. Ich war jetzt da und da auf dem und dem Panel und so weiter. Und ich finde, das ist einfach wichtig, um da draußen zu sagen, okay, ich bin Expertin in dem und dem Thema, damit du eben weiterkommst. Ne? So.
Aber also ich finde das total richtig. Ich glaube, diese Sichtbarkeit, und dann dadurch ergeben sich ja auch Role Models quasi, also Vorbilder für andere. Ich stimme dir vollkommen zu, dass, glaube ich, Frauen da verhaltener sind, mit ihren Erfolgen nach außen zu treten. Aber es ist natürlich aber meiner Meinung nach auch schon so, dass sich, wenn man gerade so Podien bedenkt, ich glaube, das hat sich auch schon ein bisschen gewandelt, wir haben das auch in der letzten Folge mit Lena Sophie Müller ein bisschen angesprochen, was die Besetzung von Podien betrifft, ist aber auch schon irgendwie immer schwierig zu sagen, oder es gibt viele Männer, die dann sich dann eher ein Männerpodium zusammenbauen und gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach, da gibt es auch vielleicht eine ganz gute Frau, die das machen kann.
Also ich glaube, es sind so zwei Seiten. Das eine ist, dass die Veranstalter auch wiederum ihre Netzwerke haben und natürlich diejenigen anrufen, mit denen sie auch schon mal gute Erfahrungen hatten. Und das sind meistens natürlich eher, sage ich mal, die männlichen Experten in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite ist es aber nun mal leider auch so, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wenn du dann irgendwie so fragst, okay, hast du nicht Lust, morgen gibt es ein Panel zu dem und dem Thema und dann hörst du irgendwie, ich habe keine Zeit oder ich passe nicht 150% drauf. Also dieser Perfektionismus ist halt bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen Frauen tatsächlich sehr stark ausgeprägt. Ich finde, das ändert sich gerade, das merkt man total, auch durch diese Role Models, die es da draußen gibt, weil man eben sieht, es gibt viel mehr tolle, spannende Frauen und ich sage immer, 60% reichen auch. Ja, Hauptsache, du sitzt da und kannst erzählen, was du machst und dann kriegst du auch natürlich noch mehr Anfragen. Ne?
Das ist ja auch so, es gibt ja so Studien darüber, ich glaube, das hat auch schon mal in der Folge gesagt, ich weiß gar nicht, dass in so Bewerbungsgesprächen, wenn man gefragt wird, können sie mit Office umgehen.
Selbsteinschätzung, dass, ne?
Männer sich anders. Viel besser einschätzen und Frauen sich realistischer einschätzen. Und leider aber dann eher der Mann genommen wird, weil man denkt, der können mehr, aber der sagt einfach nur, dass er mehr kann. Ne?
Das hatten wir auch schon in der letzten
hatten wir
Folge,
ne?
glaube ich.
Ich habe gerade Déjà-vu.
Ich denke jetzt gerade an dieses Video von dem Mädchen, die im Supermarkt steht in den USA und auf die Girls und Boys T-Shirt zeigt und was da für Slogans
sind. Das ist ja auch der Grund, warum wir das heute nochmal besprechen, weil wir das Thema bei Lena in der letzten Folge super interessant fanden und dachten, das müssen wir eigentlich mal ein bisschen ins Detail gehen. Und deswegen
und da nochmal so ein bisschen nachhaken und auch jemanden fragen, der sich wirklich auch mit dieser Situation, Problematik, wie man sieht, halt einfach auseinandersetzt. Ne?
Genau. Du hast ja gerade auch gesagt, dass ihr ein Projekt macht, nämlich 365 Frauen jeden Tag ein Video zu machen. Ihr habt es auch schon gesehen. Kannst du vielleicht ein bisschen was sagen, wie findet ihr die oder wie rekrutiert ihr die, die sagen oder denen sagt, dass ihr macht mal ein Video, wie funktioniert das?
Also am Anfang war das sehr viel auch so Mailen und Leute überzeugen, beziehungsweise ich bin am Anfang auf die natürlich zugegangen, wo ich wusste, die haben da auch extrem viel Bock drauf. Ne? Also so, die sagen, hey, ich bin irgendwie auch schon so sehr PR-affin und habe irgendwie Lust, auch das zu zeigen, was ich mache. Und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo es ein fast schon eine Art Selbstläufer ist, weil dann hast du irgendwie 10, 15, die schon vorgelegt haben und dann kannst du natürlich die anderen, die jetzt ein bisschen verhaltener sind, auch überzeugen und sagen, das ist eigentlich ganz easy, das sind 20 bis 30
Podcast.
Sekunden. Genau, wir waren irgendwie 3-4 Leute und dann weißt du, okay, so schlimm ist es nicht oder der hat sich schon mal irgendwie, der hat sich restlos betrunken bei euch und dann kann ich das irgendwie auch machen.
Ja. Und wir wissen ja, wenn du jetzt meinst.
Ich weiß auch nicht, wen ich meine. Und dann ist das so ein Selbstläufer und das funktioniert jetzt. Aber es ist natürlich, deswegen meinte ich vorhin, ist ambitioniert. Es ist immer noch das To-Do ist auf uns, also auf meiner Seite, weil wir natürlich immer wieder die Leute mobilisieren müssen. Aber ehrlich gesagt ist das grundsätzlich, wenn du so einen Verein hast, du bist immer im Doing, du musst immer die Leute mobilisieren. Ich muss natürlich auch immer neue Sponsoren, neue Fördermitglieder und so weiter gewinnen. Das hört nie auf. Aber es ist mein Job und es ist meine Verantwortung und es macht mir auch Spaß. So. Und diese Videogeschichte hilft irgendwie ja allen. Also es hilft denjenigen, die dort sind, es hilft uns, diese Vielfalt des Netzwerks zu zeigen. Und es ist relativ unaufwendig sozusagen auch für unsere Seite, weil die Frauen das natürlich selbst drehen. Ne?
Ich habe mir auch ein paar Fragen heute aufgeschrieben. Und zwar
wir haben uns richtig vorbereitet. Krass.
Ja, genau, ich bin voll, also hier auf dem Tisch stehen auch Sachen, ich bin völlig entzückt, ja. Was ihr gekocht habt heute super, Abend, ne? Also das ist wirklich der Hammer. Richtig ins Zeug
gelegt. Wir locken nicht nur mit Trinken, sondern auch mit Essen, Freunde.
Also ich wollte extra frei gemacht mit Truthahn.
Ja, also es,
wir haben so ein Thanksgiving-Menü hier aufgestellt. Das war schon ein bisschen zu spät jetzt. Ja.
Schade, dass ihr das jetzt alle da draußen nicht sehen könnt, aber so ist es halt bei einem Podcast. Ne?
Ja. Nee, aber dann mach doch mal von deinem ganzen großen Fragenkatalog, den du da vorbereitet hast.
So, ich will es jetzt nicht so stumm vorlesen. Ich muss mal, rede mal kurz. Ich muss mal eben gucken, was war das noch? Genau, ich habe mir nämlich, weil das Thema, was ich ja auch interessant finde, in Deutschland ist ja auch immer noch so, ich glaube nicht nur in Deutschland, ich glaube auch im super Gründerregionen der Welt, im Silicon Valley, dass immer noch wenige Frauen auch den Mut haben zu sagen, ich habe eine Idee, ich setze sie jetzt um und ich mache das einfach. Und ich habe mir mal so eine Zahl rausgesucht. Und zwar ist es zwar so, dass 2015 wohl schon 42% der Gründerpersonen Frauen waren und 2005 waren es nur 36%. Aber was denkst du, wird in den nächsten 5 Jahren passieren? Glaubst du auch von deinem Feeling her, was du in dem Verein mitkriegst und mit den Frauen, mit denen du redest, da sind ja auch viele Gründerinnen drunter, dass wir in den nächsten 5 Jahren endlich diese 50%-Marke mal knacken? Also es geht schon in die Richtung, dass mehr Frauen da jetzt mittlerweile den Mut haben, das auch wirklich mal umzusetzen, wenn sie eine Idee haben, oder?
Von Lothar Matthäus gesagt, was ist vom Feeling her dein Gefühl?
Also vom Feeling her, mein Gefühl ist, dass das natürlich schon auch zunehmen wird. Ich glaube, es wird immer so eine Balance haben, dass man sagt, okay, in gewissen Branchen beispielsweise ist es rein natürlich, da gibt es eben mehr Männer oder auch in anderen Branchen wiederum mehr Frauen. Ich glaube, dass es viel interessanter und viel wichtiger sein wird, tatsächlich, das hatten wir auch vorhin, in den Schulen schon anzufangen. Also ich sehe das immer wieder, dass das Thema Digitalisierung in den Schulen jetzt langsam auf der Agenda ist. Aber wenn man die Lehrerinnen und Lehrer anguckt, ohne dass ich jetzt da irgendjemandem zu nahe treten will, die selbst müssen sich natürlich auch entsprechend weiterbilden, weil sie sind diejenigen, die das weitergeben. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und vor allem müssen wir den Mädels da in den Schulen auch das Gefühl geben, du kannst nicht nur Ärztin werden und Juristin oder eben Angestellte, sondern du kannst auch Unternehmerin werden. Also ich finde, in Deutschland ist das Thema Unternehmertum eigentlich keine richtige berufliche Option. Ja.
Deswegen ist zum Beispiel dieses Calliope, was wir jetzt auch nochmal angesprochen haben, was der Stefan Noller unter anderem, der auch schon mal hier war, entwickelt hat, dieses kleine Computerboard.
Ja,
kann man so sagen. Und die setzen ja an und sagen, wir wollen damit ab der dritten Klasse starten.
Ja,
weil nämlich
cool.
Eben da noch nicht dieses Gender-Thema groß ist. Ja? Ja. Das sind alles Kinder.
Ja.
Und das ist noch nicht so irgendwie 15-jähriger Junge oder 15-jähriges Mädchen. Und es ist ja eigentlich auch so, also warum muss man da unterscheiden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist?
Ja,
also
findet ihr nicht auch, dass die Verantwortung ein bisschen bei den Eltern liegt? Ich glaube zum Beispiel, Eltern waren da immer sehr gar nicht so genderlastig. Also es gibt von mir, es gibt ein geiles Bild von mir, ich suche das mal raus, dann poste ich das vielleicht auch mal bei Tech & Tonic. Da sitze ich auf so einem Plastiktrecker im Garten und habe ein Kleid an und das ist so der Kontrast. Und das ist eigentlich so geil, ein kleines Mädchen im Kleid, aber auf dem Trecker. So.
Ah, ja.
Irgendwie so gar nicht jetzt kleines Mädchen im Kleid am Puppenhaus zugange, sondern auf so einem Trecker und irgendwie sitze ich da auch noch so recht prollig, so mit dem Arm, so wie West Coast, so mit Pimped Car und so. Und das ist ja halt auch irgendwie so eine Sache, es werden ja auch Kinder viel in Rollen gedrängt. Und meine Schwester sagte mir zum Beispiel, dass da zum Beispiel in der Kita dann hat sie eine Bekannte, die hat eine Tochter und die will halt immer rosa Scheiß anziehen, ne? Und die Mutter findet das gar nicht gut, aber die kriegt das dann von anderen Kindern so vorgelebt und es ist halt alles so, dann so sehr gegendert halt auch durch außen.
Aber
und
kannst du es, willst du es denn verbieten? Wenn sie
nein,
rosa
sie verbietet es auch nicht, aber man findet es auch nicht gut, wenn es, ich glaube, es sind auch Phasen, aber ich finde halt, ich würde jetzt meinem Kind auch nicht sagen, du darfst kein rosa anziehen, überhaupt nicht. Aber ich finde halt extrem, wenn es in so eine Rollenrichtung geht, dann weiß ich nicht, dann würde ich mir halt denken, so ja, irgendwie auch schade, weil wir wissen es ja alle besser, wenn man in so einem Rollending drin ist. Ja, also ich würde es mir für meine Tochter einfach nicht wünschen, dass sie jetzt so gegenderter irgendwie durchs Leben gehen muss. Ich
hab's
auch nicht gehabt.
Mein Vater hat immer zu mir gesagt, werd nie abhängig vom Staat und nie von einem Mann. So, und das hat er mir immer beigebracht, und zwar jetzt unabhängig von irgendwie rosa, blau, wie auch immer. Hat immer gesagt, okay, du, ich weiß noch, als ich letztes Jahr geheiratet habe, war es ein Riesenthema, ob ich meinen Namen abgebe. Und dann hat er mir immer so Artikel auch wieder mit der Post geschickt, so Scheidungsraten und was dann auch mit dem Namen irgendwie schief lief und so. Immer mit der Post. Und dann hat Marco, also mein Mann, hat dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, du behältst deinen Namen, ich nehme einen Doppelnamen. Also der heißt jetzt Dulla-Onaran. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, pass auf, Marco verzichtet praktisch oder nimmt halt einen Doppelnamen. Ist guter Mann. Okay, jetzt darfst du den heiraten. Also für meinen Vater war das super wichtig, dass ich meinen Namen behalte. Und ich meine, ich komme ja jetzt auch aus einem Elternhaus, wo eben meine Eltern auch aus der Türkei sind. Das ist ja vielleicht dann auch nicht so irgendwie gang und gäbe, ja. Also es hängt extrem davon ab, wie bist du sozialisiert. Aber eben nicht nur bei den Eltern, sondern wo auch eben in der Schule. Ich war auch auf dem Mädchengymnasium. Meine Direktorin war immer so bam, bam, bam und hier immer, guckt, dass ihr selbstständig seid und
Mädchengymnasium, das
katholisches
heißt,
Mädchengymnasium. Katholisch.
Hattet ihr da Informatik?
Wir hatten eine Informatik AG tatsächlich, in der ich natürlich nicht war, aber wir hatten das und das war schon auch in Naturwissenschaften und so ganz stark ausgeprägt, ja.
Würdest du denn auch sagen, dass es verpflichtend vielleicht sein sollte oder dass man, also
Also wie ich ist? Bin ja immer nicht so ein Fan von so verpflichtenden Sachen. Also
zum Beispiel die Frauenquote.
Genau.
Da das ist so lustig,
wenn man das einmal irgendwo sagt, ne?
Dann wird
man
ja
nein.
Ich habe es auch aufgeschrieben: Gegen Frauenquote Doppelpunkt. Warum? Genau. Fragezeichen.
Aber gut, erst eins am anderen. Erstmal der Informatik.
Also ich glaube, wie gesagt, ich bin grundsätzlich gegen Dinge, die man so aufoktroyiert und wo man sagt, okay, das muss jetzt so sein, weil wir uns erhoffen, dass dann die Entwicklung so und so.
Ja, aber dann könnte ich jetzt im Umkehrschluss sagen, dann braucht man auch keine Schule nicht verpflichtend machen. Das ist ja auch, kann man auch freiwillig machen.
Ja, aber ich finde, jeder hat ein Recht auf Bildung grundsätzlich und jeder sollte irgendwie daran teilhaben können.
Aber hat nicht jeder auch ein Recht auf Gleichberechtigung?
Gleichberechtigung, ja, aber führt Informatik automatisch zur Gleichberechtigung?
Nee, ich meine jetzt die Frauenquote.
Nee, okay, lass mal eins am anderen. Also erstmal jetzt Schule. Also,
okay, sorry.
Ich meine, es gibt ja Pflichtfächer. Das ist Mathematik, das ist, keine Ahnung, Physik.
Ja.
Oder Sport, auch Sport. Ja, ja. So. Würde es nicht auch Sinn machen, entweder ein Pflichtfach Informatik einzuführen oder viel mehr digitale Inhalte in bestehende Schulfächer zu integrieren?
Also digitale Inhalte ja. Ich glaube aber nicht, dass du ein Pflichtfach Informatik jetzt speziell. Ich glaube nicht, dass es den erhofften Erfolg einfach bringt. Ich glaube, was du machen musst, ist digitale Bildung generell in verschiedene Fächer einzubinden. Also dass du sagst, okay, du hast beispielsweise im Bereich auch Politik oder Geschichte Digitalinhalte. Wir hatten zum Beispiel im Geschichtsbereich auch viel so Videogeschichten und so weiter, wo auch historische Inhalte nochmal anders definiert und interpretiert werden. Also, dass man so das Thema digitale Kanäle, digitaler Umgang auch so ein bisschen auch mitlernt. Und ich glaube, dann kriegst du auch so ein Mindset für das Thema tatsächlich zumindest so Informatik übergeordnet, ja.
Digitalisierung.
Genau, ja, Digitalisierung. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt Leute, die vielleicht auch gar kein Talent dafür haben, irgendwie da so reinstellst. Für mich wäre das der Horror gewesen.
Ja, aber da muss ich jetzt mal kurz reingehen, weil ich meine, du lernst verpflichtend an der Schule, was Meiose und Mitose ist im Biologieunterricht.
Brauchst du nie wieder.
So, okay, kann man drüber streiten. Kann man drüber streiten, ob man das nochmal braucht? Oder man lernt, keine Ahnung, Geografieunterricht ist verpflichtend und so. Warum sollte es nicht verpflichtend sein, zu lernen, wie ein Algorithmus
funktioniert? Ich finde, HTML wäre auch schon
Es geht jetzt gar nicht um die Sache. Es geht darum, zu lernen, wie Algorithmen funktionieren. Algorithmisches Denken. Warum sollte es nicht verpflichtend sein?
Weil ich nicht glaube, dass es, also du hast ja dadurch, dass du sagst, es ist verpflichtend, erhoffst du dir ja irgendwas, oder? Also dass du dann
Grundwissen vermitteln, weil ich glaube, dass das, so wie man vielleicht Wissen oder im Physikunterricht lernt, dass ein Bremsweg oder wie Erdanziehungskraft funktioniert oder was das ist, oder,
also
dann muss man noch
eine Art von natürlich, also Wissen über eine Natürlichkeit oder irgendwas, was irgendwie dazugehört. Ich meine, eine Bremsweg berechnen braucht ja auch sonst, also berechnest du
einen
Bremsweg? Ja, ich verstehe, ja, ich will dich ja unterstützen da drin.
Ja, genau. Und der Punkt ist doch, dass wir gerade durch Internet of Things, was jetzt überall kommen wird, wenn dann Toaster online ist und wenn alles, wenn mehr Geräte quasi artificial online sind als menschlich online sind, dass du verstehst, was um dich herum halt passiert.
Ja, natürlich, aber ich würde es breiter fassen. Ich finde, Informatik ist schon sehr speziell. Das ist schon fachlich, was du da, also je nachdem, wie du Informatik interpretierst, ne? So, ich würde eher sagen, okay, Digital Skills sozusagen. Und Digital Skills sind für mich schon so zu verstehen.
Digitalkunde.
Genau, Digitalkunde so. Und da würde ich sagen, ist zumindest anzubieten erstmal und zu schauen, okay, dass man die Leute immer ranführt und das kann man durchaus auch in der Grundschule schon mal machen, das, was ihr vorhin eben erzählt habt mit eurem Gast hier im Podcast. Das würde ich mal anbieten. Ich glaube nicht, dass man mit dem Hammer jetzt drauf geht und sagt, okay, in allen Schulen muss das so und so sein, weil ehrlich gesagt, du brauchst ja auch das Personal dafür. Und wie ich vorhin sagte, die Lehrerinnen und Lehrer, ich glaube, da müssen wir auch mal ansetzen. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben mittlerweile auch ein Alter, viele, wo ich sage, ich weiß nicht, ob man die da auch abholen kann. Ja. Es kommen die Jungen nach, also auf Twitter zum Beispiel, sobald du was bei digitale Bildung postest, sind ziemlich coole Lehrer unterwegs, die auch ziemlich coole Plattformen haben, aber die kommen jetzt.
Aber man weiß ja, das ist ein alternder Beruf. Ne?
Genau, und daher würde ich sagen, eher sowas wie Digitalkunde tatsächlich, wo man die Leute eben auch so ranführt und wo man vielleicht auch mit Institutionen, Organisationen außerhalb der Schule zusammenarbeitet. Ja, also mit Digitalschulen, Coding-Schulen und so weiter, wo man dann solche AGs auch anbietet und so und das dann eben langsam auch einführt, ja.
Okay.
Politik-Talk hier.
Ne, irgendwas hat Politik. Naja, Politik. Ja, aber gut, das ist ja das, was er ja auch macht. Also ich meine, ihr wollt absolut ja auch schon irgendwie gucken, ja, dass es wir besser auch wird.
Ja.
Ne?
Ja, ja, genau.
Jeder Verein hat ja, gemeinnützige Verein hat ja auch schon die Aufgabe, die Gesellschaft zu verbessern.
Natürlich, darin sind wir auch angetreten. So, nicht nur hier einfach Truthahn essen noch, und
nicht
trinken.
Nicht nur Truthahn essen und saufen, apropos trink mal leer, weil dann gibt es nämlich gleich die nächste Runde. Der dritte dann, der ist ja dann noch okay, ne? Hab ich gehört.
Du darfst jetzt nicht der dritte sagen, willst du sagen, der erste?
Ja, dritte Wasser.
Ja, das dritte Wasser.
Aber jetzt kommt natürlich die Knallerfrage. Frauenquote.
Oh, ich bin so froh, dass du das stellst. Ich habe schon Angst gehabt, dass du es nicht machst.
Weil du dachte, so ein alter Sozi, da muss man die Frage stellen. Oder?
Nein, um Gottes Willen. Nein, das ist wirklich so. Nein, also warum ich die Frauen, also die Zahlen sind ja auch so. Ich habe letztens wieder, ich habe die jetzt nicht alle super präsent, aber ich habe irgendwie so gedacht, okay, es hat sich ein bisschen was getan, auch irgendwie unter auch gerade Aufsichtsräten und Vorständinnen und wie auch immer. Ich frage mich immer, wo sollen die Frauen herkommen, die wir jetzt irgendwie in die einzelnen Positionen bringen wollen? Also wir reden
die Hälfte der Gesellschaft ist weiblich.
Die Hälfte der Gesellschaft, die weiblich ist, ist nicht automatisch eine Führungskraft. So, und ich glaube, dass wir...
Warum ist das so?
Weil wir eben nicht so früh angesetzt haben. Wir haben sehr, sehr lange uns damit beschäftigt, dass wir gesagt haben, wir haben irgendwie coole Führungskräfte, wir haben vielleicht auch in manchen Bereichen eben mehr männliche Führungskräfte als weibliche und manchmal sogar auch andersrum, ja, so. Aber so das Thema Führungskräfte, Sensibilisierung für weibliche Vorstände haben wir eigentlich erst tatsächlich, und da finde ich, ist die Frauenquote hat gewirkt, seit der Debatte um die Frauenquote haben wir das eigentlich auf dem Zettel. Dass wir sagen, okay, wir brauchen mehr Vorbilder, wir brauchen Mentoring-Programme und so weiter und so fort. Und wenn wir das seit ein paar Jahren haben, können wir doch nicht erwarten, dass wir innerhalb von 2 Jahren auf einmal automatisch eine Balance haben, wo wir sagen 50-50. Das wird ja lange dauern. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass der Weg, das staatlich zu verordnen, nicht der richtige ist, weil man auch, finde ich, in so eine Wirtschaftsgeschichten eingreift, die vielleicht auch in gewissen Branchen ist es einfach auch noch nicht so gegeben. Und dann muss man vielleicht eher anfangen zu überlegen, wie kann man tatsächlich auch junge Mädels sensibilisieren, mehr noch nach draußen zu gehen. Da wären wir wieder beim Thema, sich auch vielleicht mehr zuzutrauen und dann in den Unternehmen tatsächlich anfangen, das gezielt zu fördern. Und ehrlich gesagt, das passiert jetzt. Das passiert sehr stark.
Du hast, ich finde das, also 80% von dem, was du gesagt hast, stimme ich vollkommen zu.
88, komm jetzt.
Nee, 88 ist die Zahl ist verbraucht. Die Zahl ist verbraucht.
Da kann man nicht mehr sagen. Ja.
Dann lieber 89, aber 88 geht nicht. Also genau, Vorbilder, richtig. Früh rangehen, richtig. Nur, du hast ja den Punkt, das du ja gerade erwähnt, durch diese Debatte um die Frauenquote und auch dadurch, dass es das gibt, ist ja was passiert. Auch vielleicht so quasi Wenig. Nebenbei. Ja. Aber, und das ist doch der Punkt dieser Role Models, wenn du nicht irgendwie so ein bisschen Druck ausübst und sagst, okay, wir müssen das mal aufsprengen hier und wir müssen jetzt, da muss jetzt einfach eine Frau rein, ja, wir müssen uns jetzt als toller Männerzirkel damit beschäftigen, dass wir jetzt hier auch mal irgendwie eine Frau reinholen, dann ist jemand da und dann dadurch entsteht natürlich dann auch wieder ein Role Model, wo du sagen, ah, guck mal, ich kann auch sogar in den Vorstand von BMW kommen oder so, als Frau, was halt vorher gar nicht möglich war. Also jetzt nichts über BMW, ich kann keine Ahnung, wie der BMW-Vorstand besetzt
oder
ist.
VW, die jetzt auch egal. Heute oder gestern, ne, wieder zurückgetreten ist, auch die einzige Frau im
Jahr. Ah, ja, stimmt, genau, ja, genau. So, und ist dann nicht dann irgendwie, ich glaube auch, ich würde mir eine Welt wünschen, wo es keine Quote benötigt, aber ist es nicht vielleicht irgendwie so, dass wir temporär sowas brauchen?
Ja, aber wo fangen wir an, wo hören wir auch? Also ich meine, ich habe das auch in einem Interview gesagt, wir haben auch schon mal über Frauen, über Quoten gesprochen mit, von wegen hier Migrationshintergrund und so weiter, hatten wir auch schon mal das Thema. Die Frage ist immer, und das sind so klassische Argumente, aber ich finde es halt wichtig. Also ich will jetzt nicht irgendwo sitzen, weil ich weiß, okay, hab da jetzt irgendeine Quote erfüllt. Das will ich einfach nicht, sondern ich möchte, dass die Leute sagen, die ist cool, die ist gut, die ist super in dem, was sie macht und ich habe es geschafft, weil ich eine gewisse Leistung bringe. So. Ja. Und da muss ich auch nicht besser als alle anderen sein, sondern muss ich einfach gleich sein.
Glaubst du, das ist eine Sozialisationssache?
Ja, ich glaube schon, dass es eine Sozialisationssache ist. Ich glaube schon auch, dass es natürlich was damit zu tun hat, so an wem kannst du dich auch orientieren. Also ich hatte zum Beispiel immer coole Chefinnen, ja, also ich hatte immer starke Frauen, die sozusagen mir auch gezeigt haben, dass sie einen gewissen Weg auch gegangen sind, ob jetzt in der Politik, wo ja der Männerüberschuss irgendwie wirklich sehr gegeben ist, als auch in der Wirtschaft. Also ich hatte immer Frauen, die mir irgendwie so den Weg gezeigt haben und die mir auch so mich so nach vorne gestoßen haben. Und wenn du das nicht hast, also wenn du niemanden hast, sei es im Familiären als auch irgendwie außerhalb, an dem du dich auch orientieren kannst, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig so. Und dann kommt, finde ich, das Thema, tatsächlich das Thema Netzwerkthema dazu. Wenn du eben nicht rausgehst, wenn du dich nicht vernetzt, wenn du nicht das Thema gemeinsam ist man stärker als alleine irgendwie für dich entdeckst, dann ist es natürlich immer, immer schwieriger. Und da finde ich, wenn wir jetzt beim Frau-Mann-Thema sind, sind Männer hier und da mal ein bisschen stärker. Mhm. Sie netzwerken auch zum Teil effektiver. Ja. Also es ist so, dass man sich irgendwie dann trifft und sagt, okay, pass auf, ganz am Anfang spricht man ab, worum geht's? Keine Ahnung, es geht irgendwie um Job. Ah ja, okay, klar, und das hat man geklärt und den Rest den abends irgendwie trinkt man so. Mhm. Bei Frauen habe ich so oft beobachtet, es wird ganz lange drumherum gesprochen und dann wird vielleicht im Nachgang eine Mail hinterhergeschickt, so, du, was ich eigentlich sagen wollte.
Die können wir uns ist, gegenseitig genau. nützlich sein.
Ja, ne? Oder vielleicht du kennst doch die, kannst du mir da so. Wobei ich auch da wieder sagen muss, also in den Kreisen, in denen ich jetzt auch unterwegs bin, das ist krass zum Teil, was da ist. So. Also ich kriege auch irgendwie manchmal auch unfreiwillig alle zwei Tage irgendwelche Intros, ja, so hey, du musst unbedingt mal Tijan kennenlernen. Wo ich dann auch manchmal so denke, ja gut, wäre cool gewesen, wenn du mir vorher Bescheid gibst, bevor du mich mit jemandem vernetzt. Weil manchmal kannst du ja auch nicht einhalten, die Erwartung. Aber ich glaube, da ändert sich tatsächlich auch was. Zum Teil auch durch die Startup-Szene, weil die extrem von diesem Networking lebt. Aber es ist immer noch so, dass Frauen auch zum Teil so ein bisschen das Gefühl haben, kann ich diese Erwartung überhaupt erfüllen? Ja, also wenn ich mit jemandem jetzt irgendeine Beziehung eingehe, eine Geschäftsbeziehung, dann muss ich auch gleich was zurückgeben oder so. Nee, manchmal ist es auch einfach so, okay, man gibt erstmal und dann dauert es halt eine Weile, bis man wieder nehmen kann. Ja, so. Und da erlebe ich Männer auch oft schon so mehr auf den Punkt, mehr aufs Ziel und auch weniger so dieses, die haben schon auch das Konkurrenzding so, aber die überspielen das dann oder denken, okay, ich habe das Ziel, ich brauche den jetzt, ist mir jetzt egal, ob der mir jetzt grün ist oder nicht, aber ich brauche den, um mein Ziel zu erreichen. So, und
also Männer Nutznießerschaft und Frauen sind da so ein bisschen schüchtern.
Ja, und vor allem, sie gehen halt sehr nach diesem, ist die mir sympathisch? So, mit der muss ich mich super verstehen, mit der muss ich irgendwie...
Ja, ist ja eigentlich scheißegal.
So, eigentlich, also ja. So, man muss die ja nicht heiraten.
Ja, genau,
so,
das stimmt.
So.
Ja.
Also so, um es mal ganz pragmatisch auszudrücken. So. Und das, also ich habe das halt wirklich tatsächlich ganz extrem in der Politik gelernt. Ich habe gelernt, auch mich mit Leuten irgendwie verstehen zu müssen, die, wo ich oft gedacht habe, also ich würde keine, also freiwillig nicht 10
Minuten. Ich gehe mit dir nicht in eine Kneipe und trinke ein Bier und nett mal reden.
Genau, aber ich wusste, okay, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich mich irgendwie in einer bestimmten Situation befand, ich habe irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt wichtig, dass ich irgendwie mit der Person zumindest eine Ebene habe, wo man sich irgendwie professionell austauschen kann. So. Und das hilft mir zum Beispiel heute ungemein, ja, also das ist sehr, sehr nützlich. So.
Politik, du warst mal Landtagskandidatin.
Vor
10 Jahren. Ja gut, aber ich meine, warst du dann sehr jung, was natürlich dann auch
super prägt. Ich brauchte den Fame mit 20 Jahren.
Ja, aber das ist ja bestimmt nur eine Sache, die wirst du ja nie vergessen, oder? Also so, das hat dich doch wahrscheinlich sehr geprägt.
Ja, das war schon sehr krass. Also das war, ich bin da extrem reingestolpert. Das war in so einer Kreisvorstandssitzung und dann sagte der damalige
FDP, das kann man jetzt auch.
Der FDP, genau, da sagte der damalige Kreisvorsitzende, wir brauchen eine Landtagskandidatin. Und dann schaute der so in die Runde, oder einen Kandidaten, und dann sagte der, auch Tijen, willst du nicht, hast du nicht Lust? Und ich wusste gar nicht, ich war damals irgendwie in der FDP, vielleicht keine Ahnung, so ein Dreivierteljahr, ich wusste gar nicht, was es heißt, Landtagskandidatin zu sein. Und dann habe ich mir das so, und dann habe ich gesagt, ja, was muss ich tun? Und dann sagte der so, na, du bist halt auf Plakaten und du bist in der Stadt und du bist hier und da und erzählst was. Und dann habe ich so, ja, das klingt eigentlich so ganz, da bin ich dabei. Naja, und dann wurde ich halt gewählt und dann war das schon ziemlich krass. Also dann war es so, auf einmal vor 1000 Leuten sprechen, auf einmal wirklich überall in der Stadt plakatiert sein.
Warst du dann wahrscheinlich auch die Jüngste in dem Landesverband?
Ich war die Jüngste. Also ich war nicht nur die jüngste, ich war auch generell die jüngste Kandidatin in ganz Baden-Württemberg, also auch von allen Parteien. Okay. Und das war natürlich, dann hat man auch einen besonderen
Fokus. Was war dein Wahlkreis damals? Also welche Stadt?
Karlsruhe war mal, genau.
Kennst du, da können wir gleich mal besprechen.
Den kenne ich bestimmt.
Ja, wahrscheinlich.
Oder sie, oder wie auch immer, genau, ja.
Karlsruhe Stadt oder Karlsruhe Land?
Ich war Karlsruhe Stadt tatsächlich, ja. Ja, genau, ich war die Jüngste und ich war vor allem die mit Migrationshintergrund. Das heißt, ich habe im Grunde alle Stereotypen erfüllt. Und damals muss man auch sagen,
dann
heute
warst du beim Dreikönigstreffen erstmal vorne.
War ich vorne mit auf den Bildern, kannst dir vorstellen. Nein, aber es war ja auch so, also heute ist es ja gang und gäbe. Die ganzen Parteien haben so ihre Diversity-Gesichter, sage ich mal. Ne? So die SPD hat das ehrlich gesagt auch schon sehr lange gemacht, was ich auch ziemlich cool finde. Die CDU hat da sehr nachgezogen auch. Und die FDP war da irgendwie immer nicht so ganz weit vorne. Und ich war die erste Kandidatin, die auch Migrationshintergrund hatte. Und das war natürlich, war innerhalb der Partei und auch außerhalb der Partei so, wow.
Was hat dich denn damals eigentlich so, was war denn dein Hauptpunkt für die FDP eigentlich? Also war das dieses Freiheitliche, also was war so der Punkt, der dich so damals angesprochen hat und der dich vielleicht auch heute noch so prägt in dem, was du machst?
Lustigerweise war das total das Ausschlussprinzip. Ich habe mit meinem Vater diskutiert und dann haben wir gesagt, okay, links und rechts fällt natürlich raus. Also links fiel für mich auch, also alles, was so extrem radikal war, so. Und dann habe ich halt, dann sagte er so, nee, die Grünen, also in Karlsruhe waren die halt auch extrem, ich sag mal, esoterisch unterwegs. Und dann habe ich so, nee, SPD sagte, der SPD gibt es schon so viele von uns, also uns Migrationshintergrund. CDU war damals extrem zäh, also christlich, passt konservativ, erzkonservativ. Naja, und dann blieb ja nicht mehr viel. Und dann bin ich erst zu den Julis und war, ich weiß noch, das erste Treffen, das war nicht so toll, weil es waren halt typische junge Liberale, die dann …
Polohemd.
Genau. Und ich kam da halt dahin und war halt irgendwie so das Mädchen, also ich glaube, sie dachten so Mädchen aus dem Slum so ein bisschen, weil die irgendwie so mich …
weil die so keine mich Kohle, kein Poloshirt an, kein Golfkoffer hinter sich herziehen.
Genau. Und dann … ja, und dann habe ich so gedacht, krass, aber ich wollte halt, also das war ja so eine Gesamtentscheidung, familiäre Entscheidung, dass ich in die Politik gehe, weil meine Eltern haben immer gesagt, du laberst so viel und du musst irgendwie, du musst diskutieren mit anderen, wir können dir das auch nicht bieten, wir arbeiten viel und naja, und dann war ich bei den Julis und dann ging es aber bei mir relativ schnell, also du kennst es ja, normalerweise ist das so, du bist sehr lange in einer Jugendorganisation und dann irgendwann den Sprung wahrscheinlich in die Mutterpartei und bei mir war es halt irgendwie ein Jahr bei den Julis. Und dann bin ich während des Jahres auch schon in der FDP eingetreten und habe dann eigentlich in Anführungszeichen Karriere eher bei der FDP dann gemacht. Und das war halt dann natürlich so, okay, krass, die hat einen ganz anderen Background, die kommt eigentlich nicht aus so einem liberalen oder auch vielleicht sogar neoliberalen Umfeld. Und ich war schon extreme Exotin da. Aber es hat mir natürlich extrem geholfen. Und was hat mich bewogen? Ich fand, und ich finde immer noch, der Liberalismus ist halt etwas, was mich extrem prägt, deswegen sozusagen auch immer so, ich möchte nie etwas aufoktroyiert bekommen, ich möchte mich immer selbst entscheiden, ich habe Eigenverantwortung. Ich finde auch das Thema Leistung tatsächlich auch wichtig, so dass man Leistung sieht, dass man sich irgendwie anstrengt und dass man was tut für den Erfolg. Und ja, und das ist etwas, was ich so damals halt in dem Umfeld am ehesten fand, so. Deswegen bin ich dann, war ich auch sehr lang aktiv und habe auch für viele interessante Menschen gearbeitet und uns auch sehr viel erlebt, sehr viel Krisenmanagement auch mitbekommen, wie Leute auf irgendwie Karriere machen, aber auch sehr, sehr schnell und krass fallen, ja.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist etwas, was mich auch so auf, vielleicht auch auf dem Boden hält.
Aber das ist ja auch Deutschland natürlich so mit Fallen, ist in Deutschland natürlich auch noch mal ganz anders. Wenn du in Deutschland fällst, dann fällst du wirklich. Und,
Scheitern ist hier, Scheitern, wir haben keine Scheiterkultur. Ja.
Nee, Scheitern ist nicht geil, wobei mittlerweile wird es ja fast glorifiziert, also in der Startup-Szene, ja, Fuck-Up-Nights und so. Aber in der Politik ist es so, dass vielleicht auch sogar im Wirtschaftlichen, also jetzt mal in der Old Economy, ist Scheitern nicht so cool. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an den Protagonisten, also sei es jetzt diejenigen, die vielleicht mal in ihrer Universitätszeit mal ein bisschen geschummelt haben oder wie auch immer. Man kann sich ja auch mal hinsetzen und sagen, hey, das war halt so, ich hatte Stress und es war ein scheiß Fehler, wie auch immer. Ich glaube, dass die Leute das einem eher abnehmen und eher bereit sind zu verzeihen, als wenn man da ewig rumdoktert.
Ja, offensiv mit umgeht, ja.
Genau. Mhm. Also ich glaube immer authentisch, genau. Ne? So. Mhm. Die Leute wollen verzeihen. Also es ist einfach so. Und die und das glaube ich, wir hatten es ja auch vorhin von politischen Strömungen, dass die Politik heutzutage so das Thema mal Schuld einzugestehen oder Fehler einzugestehen oftmals nicht so ernst nimmt. Also wenn man einfach mal sagen würde, wir haben das und das gemacht, das und das Gesetz verabschiedet, das hatte nicht die und die Auswirkung. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir damit umgehen oder es vielleicht sogar rückgängig machen. Ich glaube, die würden in der Wählergunst, einige Parteien würden da total steigen, ja. Aber es ist gibt die Fehlerkultur in der Politik ist noch weit nicht so ausgeprägt wie beispielsweise in der Startup-Szene. So.
Sag mal, das Thema Work-Life-Balance. Glaubst du, dass da Unternehmen auch sich ändern müssen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Freiheiten geben und auch vielleicht Freizeitangebote in der Firma? Man spricht dann teilweise ja schon auch von Work-Life-Blending, wenn man gar nicht mehr wirklich unterscheiden kann zwischen Freizeit und Arbeit.
Also ich glaube, dass, dass die Unternehmen schon merken, dass sie in Zeiten von Digitalisierung ihren Mitarbeitern die größtmöglichste Freiheit bieten müssen einfach, weil sie sonst die Mitarbeiter verlieren, ob es eben an Startups ist, ob es an Mitbewerber ist, wie auch immer. Der Markt ist einfach hart umkämpft, was gute Talente betrifft. Das sehen wir tatsächlich auch an der Arbeit mit dem Verein, weil wir halt viele interessante Frauen auch irgendwie in dem Verein haben. Ich glaube, dass die Unternehmen sich natürlich irgendwie neu definieren und neu aufstellen müssen, dass sie sehen müssen, dass die Digitalisierung bedeutet, ich kann überall arbeiten, ich kann morgen meinen Laptop an der Bushaltestelle auspacken und bin halt aktiv.
Oder ich kündige und mache mich selbstständig. Ne?
Genau, ich bin weg. Das bedeutet aber, ich muss als Arbeitgeber so attraktiv sein und so sexy sein und so cool sein, dass der Mitarbeiter sagt, egal was kommt, ich bin dabei. So. Und ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich das Thema, wer sitzt da in der Führungsriege? Also wie agil sind die selbst? Wie verantwortungsbewusst sind die? Wie viel Vertrauen haben die? Also wie sind die selbst auch sozialisiert? Und wie viel Freiheit geben sie eben auch ihren Mitarbeitern? Und ich glaube, die Freiheit, die kriegt man dann auch zurück. Also so mehr, wenn du sagst, okay, du kannst, egal wo du bist, irgendwie arbeiten und ich akzeptiere auch deinen Rhythmus, dann kriege ich halt auch wirklich bestmöglichste Leistung zurück. Aber ich muss halt erstmal auch so ein bisschen in Vorleistung gehen als Arbeitgeber. Und ich sehe da eine Riesenchance auch in der Förderung von Talenten, die vielleicht eben in so alten Strukturen nicht so aufgehen, sondern eher in so freiheitlichen Strukturen agieren wollen. So.
Aber es ist natürlich schon eher auch eine Diskussion wieder für, ich sag mal, Eliten oder für diejenigen, klar, die es sich leisten können. Ne? Work-Life-Balance hast du eben angesprochen. Die Frage, um auch wieder ein bisschen auf Vidi zurückzukommen und auch die Frage, was leider ja immer auch eher nur mit Frauen verbunden wird, aber natürlich Männer eigentlich genauso betreffen sollte oder betrifft, ist die Frage Familie und Beruf. Ist das eigentlich bei euch auch nochmal so ein Thema oder eher gar nicht so, dass ihr das gar nicht so in einem Themenspektrum habt?
Also es ist ganz lustig, ich glaube, wir würden von Vidi nie eine extra Veranstaltung zum Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf machen. Ganz einfach, weil es wahrscheinlich so ein krasses Stereotyp wäre, okay, da ist ein Frauennetzwerk und das hat jetzt macht eine Veranstaltung zum Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf. Vor allem, ich hätte da den Anspruch, auf dem Panel tatsächlich auch Männer zu haben irgendwie so. Und ich versuche die Events immer so zu gestalten, dass es ein übergeordnetes Thema hat und dass man eher die Lebensgeschichten der einzelnen Frauen sichtbar macht, dass man wirklich sich daran orientieren kann. Und das eine kann eine Mutter sein, muss aber nicht. Es hat trotzdem eine Relevanz, weil es halt verschiedene Frauen gibt, die in Führungspositionen durchaus Kinder haben und die dann aus ihrem Alltag erzählen. Also ganz einfach, wie sie es managen. Wir waren zum Beispiel mal bei Zalando, da war eine Führungskraft, die 4 Kinder hat und alleinerziehend ist und sie ist Belgierin und die hat ein ganz anderes Mindset und hat halt erzählt, irgendwie,
wie sie das auch bedingt.
Genau, so und bisschen, sagte halt irgendwie, sie dachte, als sie nach Deutschland kam, dass es halt hier ein ganz easy Thema ist und hat dann erst mal gemerkt, dass sie halt oft
oh
so
Gott,
eine Frage
bist du noch haben, Mutter?
Genau, ja. Alleinerziehend, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Und, und da hat man gemerkt, so okay, in der Community, die wird irgendwie echt cool aufgenommen und die wird auch echt bewundert für das, was sie macht. Also es ist eher immer abhängig davon, wer sitzt da. Und dann ist die Frage, ist das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, steht das in Relation zu der Person, die da sitzt, oder spielt das halt gar keine Rolle? Ja. Und dann nehmen wir es auf. Aber ich würde nie ein Thema machen, wie die Goes, Familie und Vereinbarkeit Familie und
Beruf. Finde ich auch total gut. Ich finde es deswegen gut, also deswegen sagte ich ja leider, dass es immer nur so bei Frauen ist, aber weil es halt im Augenblick auch immer noch so ist, Männer schmücken sich dann damit, dass sie sagen, oh, ich nehme Elternzeit. Und fragt man, wie lange nimmst du denn Elternzeit? Ja, einen Monat. Also, das ist dann
wobei
schon
ich auch schon jetzt bei uns zum Beispiel im Freundeskreis ganz privat auch schon erlebt habe, dass tatsächlich Männer irgendwie Elternzeit genommen haben und dass die dann irgendwie eher schräg angeguckt worden sind. So nach dem Motto, was? Als Typ irgendwie Elternzeit nehmen?
Ja, das
ist irgendwie nicht so cool.
Ja, ja,
ja, also das
beides.
Ist irgendwie so, so.
Und die anderen feiern sich ab für einen Monat, ne, wo man das sagen kann, warum ist denn nicht gleich fünf
genau,
oder sechs
genau,
oder die
genau,
Hälfte halt,
genau,
ne?
Genau, genau. Ja, aber da ändert sich ehrlich gesagt auch gerade viel in den Unternehmen, weil sie halt merken, dass da eine Generation nachkommt, die auch eben dieses andere Mindset mitbringt und die auch ein anderes Mindset des Themas Gleichberechtigung, also wirklich Gleichberechtigung. Das heißt, okay, ist egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau, wenn du irgendwie ein Fable dafür hast, irgendwie eine Zeit mit deiner Familie zu verbringen, dann gönnen wir das oder dann sagen wir, okay, du kannst auch den Raum haben, so. Und
würdest du denn sagen, also ist das eine suggestive Frage bzw. eine rhetorische Frage, weil wir haben es im Vorgespräch schon besprochen, würdest du da sagen, dass Frauen gerade in diesem Empowerment oder in der ich sage jetzt vielleicht auch mal feministischen Schiene, alle gleich ticken oder gibt es da schon Unterschiede in dem, wo da Prioritäten gesetzt werden, wie man eigentlich eine, ich sage jetzt mal, gerechtere Gesellschaft oder eine gestärkte Frauengesellschaft, vielleicht auch Frauen, das falsche Wort. Es gab, ich gehe nochmal kurz zurück auf ein User-Sprichwort, was es gab, jetzt mal, auf was ich damals gelernt habe.
Ja.
Und das fand ich einer der klügsten Sprüche, wo ich jetzt sehr lange drüber nachgedacht habe, am Anfang total abschreckend fand, aber dieser Satz, finde ich, gibt immer noch total Sinn. Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Das ist so ein Satz, den kann man, da kann man viel drüber nachdenken. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt. Also glaubst du, dass es unterschiedliche Wege nach Rom gibt oder gibt es nur den einen Weg, den alle gehen sollten?
Ich glaube, natürlich gibt es unterschiedliche Wege und ich finde halt in dieser ganzen Gleichberechtigungs-Diversity-Debatte ist es sowohl schwierig, wenn man Frauen als irgendwie Opfer darstellt, als auch wenn man irgendwie sagt, okay, grundsätzlich Männer sind das Böse und Männer müssen irgendwie überwunden werden oder die muss man irgendwie bekämpfen und so.
Die männliche Gesellschaft muss überwunden
genau.
werden. Das heißt, wenn die menschliche Gesellschaft da ist, heißt das ja Mann und Frau.
Männliche oder menschliche?
Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden.
Ja. Also, aber ich finde halt, das hat so ein
obwohl das hat was Antimännliches. Das genau. Hört sich so an, als wäre die ganze Männlichkeit irgendwas Gewaltbehaftetes und irgendwas
und,
Schlechtes.
Und das finde ich
so.
Eben nicht. Also ich glaube nicht,
dass... Interessant, dass ich den Satz jetzt hier als Mann... aber ist ja nicht,
ich meine, ich verstehe es schon, weil
nein,
wenn man drüber
nach... Mensch ist ja Mann und Frau.
Ja, ja natürlich.
Oder je nachdem, wie man Geschlechter fassen will.
Ja,
und,
ja, ja, klar. Gut,
ja, ja. Alles, was dazwischen ist. Aber, nee, genau. Aber... die Frage ist doch, leben wir in einer menschlichen Gesellschaft, leben wir in einer männlichen Gesellschaft? Oder was für eine Gesellschaft leben wir überhaupt? Wie wird das Sozialleben gestaltet, wie wird die Wirtschaft gestaltet und so weiter?
Das kommt drauf an, also wenn du, es kommt extrem drauf an, wo du dich aufhältst. Also wenn du jetzt extrem, wir hatten es vorhin von Leuten, die im Netz auch einen gewissen Feminismus irgendwie vertreten, die würden wahrscheinlich vielleicht eher sagen, man lebt in einer männlich geprägten Kultur oder männlichen Gesellschaft, wie auch immer so. Ich, Ich bin jetzt nicht so ein Fan von einem krassen Betroffenheitsfeminismus. Also ich habe im Rahmen von diesem ZDF-Porträt hat mich die Journalistin gefragt, ob ich mich als Feministin bezeichnen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Feministin 4.0. So. Weil ich halt.
Hast du von der Bundesregierung dir.
Genau, Industrie 4.0. Ausgeliehen. Ich kaufe ein 4.0. Weil es halt doch so ist, also es kommt halt krass darauf an, wie du sozialisiert bist.
Und das stimmt, ich bin halt Freunde schon, man hat und so.
Ja, ne? Und ich bin halt, ich habe ja vorhin erzählt, mein Vater hat gesagt, okay, sei unabhängig vom Staat und von dem Mann. Also ich würde sagen, er ist Urfeminist, ja, wenn er dir sowas mitgibt. Ich mag es einfach aber nicht, grundsätzlich immer zu sagen, Frauen sind Opfer und man ist beklagend unterwegs und Männer sind böse. Das möchte ich einfach
nicht.
Aber
das sagt der Satz ja nicht. Der Satz, wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden, heißt ja eben nicht, dass Männer böse sind, sondern dass.
Aber
die,
überwinden heißt ja
überwinden
schon.
Überwinden heißt
die männliche Gesellschaft, die durch männlich geprägte Attribute, und das ist ja einfach klar. Also ich meine, ja. Männer, das ist jetzt gar nicht irgendwie wertend gemeint, sondern es ist ja klar, dass in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten die Gesellschaftsformen durch Männer geprägt wurden. Wenn man sich jetzt mal anguckt, es gibt dieses Bild, was jetzt auch über die Netzwerke geht, wo 7 Männer, nämlich die US-Regierung irgendwie Abortion Laws da oder beziehungsweise die Trump-Administration darüber Entscheidungen trifft, welche Fördermaßnahmen für ich weiß gar nicht, was NGOs sind, ausländisch gefördert oder was. Ich weiß genau zusammen, kenne ich nicht. Auf jeden Fall geht es darum um Pro-Life und Abtreibung. Und es ist ja nicht so, das ist ja von Männern geregelt. Das ist ja nicht von Frauen geregelt worden in den letzten 100, 200 Jahren. Deswegen halte ich das, diesen Satz zu sagen, ich will eine menschliche Gesellschaft total, darum geht es ja, ich will eine menschliche Gesellschaft, es soll ja gar nicht darum gehen, ob du Mann oder Frau bist.
Ja, so, aber dieses was sagst du, überwältigen?
Wer die menschliche Gesellschaft will, die männliche überwinden. Ja.
Okay, das heißt hinter sich lassen, aber irgendwie schwingt auch mit, was von komplett irgendwie so zerstören oder abschaffen.
Das ist deine Interpretation.
Ich verstehe aber, was du meinst. Ich glaube, du hast auch recht, weil wenn man zum Beispiel Kirche anschaut, ja, Katholizismus und alles, das ist alles so männergeprägter Müll irgendwie über die Jahrhunderte und da wird dann auch in der katholischen Kirche immer noch gesagt, ja, wenn du jetzt hier irgendwie Vergewaltigungsopfer bist, Abtreibung ist Mist und dies und jenes und mit dem neuen Papst hat sich das schon ein bisschen zum Positiven gewendet. Ich verstehe den Satz, aber er hört sich so ein bisschen, man hat immer so ein bisschen Angst, ne? Unterstütze ich die Jen, dass man so, wenn man das jetzt irgendwie so sieht als Frau und das so bestärkt, ich finde auch immer so ein bisschen schwierig, so diese Kampffeministin
nein,
zu
stopp,
sein.
Stopp. Ich will nicht, also du hast vollkommen, einerseits Kampf, was immer so assoziiert wird, andererseits Betroffenheit. Finde ich beides auch schwierig, weil ich glaube, man kann nicht immer, und das ist das Problem, ich finde auch diese Sachen, diese Menschen, die es gibt, die sagen irgendwie, alle Männer sind scheiße. Ja, ist total Quatsch, so können wir nicht argumentieren, das geht nicht. So können wir nicht miteinander leben, wenn man von diesem, das ist halt auch eine gewisse Art des Sexismus.
Aber gibt's denn besonders männliche Eigenschaften, besonders weibliche Eigenschaften? Also du könntest ja auch das mal in Frage stellen. Also gibt's das denn? Also es gibt ja zahlreiche Studien und Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die auch sogar das in Frage stellen, weil das wäre ja sozusagen die Grundfrage von dieser Aussage, zu sagen, okay, gibt es denn eigentlich diese männlichen Eigenschaften und gibt es denn besonders weibliche Eigenschaften so? Und wahrscheinlich würden ganz, ganz viele sagen, ja, es gibt weibliche Eigenschaften, man ist irgendwie empathischer, wie auch immer. Aber es gibt eben auch viele wissenschaftliche Studien, die sagen, vielleicht gibt es die gar nicht. Vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht hängt es eben viel davon ab, wie wir sozialisiert sind.
Ja, klar.
Und so weiter.
Hat
und
sehr
so
viel
fort.
Damit zu tun.
Aber ich glaube, der Durchschnitt ist geprägt durch Werte. Und diese Werte sind in bestimmten Gesellschaftsschichten und einfach in einer gewissen Form über die Jahre so tradiert und ich glaube, das macht dann auch wieder ein Rollenmuster aus, wonach man dann eine Eigenschaft annimmt.
Dieser Begriff so. Gender oder so ist ja auch ist ja nicht eine biologische Identifikation,
nee,
sondern es
ist
eine
Umwelt.
Es ist soziologisch, ja. Genau. Es ist Erziehung und so weiter. Aber es gibt ja schon auch Studien und es gibt ja auch schon auch Belege danach, wie sich Gesellschaften, die männlich geprägt sind durch männliche Führung, anders sind als wenn sie gemischt regiert werden oder
geleitet
werden.
Aber da ist ja dann die Frage, ich frage mich immer, ne? So, ist das was Biologisches? Ist es anthropologisch im Menschen und biologisch in irgendeinem Geschlecht verankert? Oder gab es irgendeinen Idiot, der mal gesagt hat, Männer müssen jetzt so sein und Frauen müssen so sein?
Genau.
Gibt es irgendwo einen Ursprung der Geschichte für Mann und Frau? Weißt du, was ich meine? Weil letzten Endes, was du jetzt sagtest, ja, also gibt es dann irgendwie Überlegungen und Matriarchat sind die, aber können nicht Frauen auch grausam sein? Und ist es
natürlich
wirklich,
können Frauen
ja,
grausam
genau,
sein.
Ja, genau, aber wo ist der Ursprung der Scheiße, sag ich jetzt mal, grob runtergebrochen. Ist es wirklich, also es ist doch, ich glaube, es ist ein Konstrukt.
Naja, es ist ja auch so, eine Gesellschaft lebt ja auch von gewissen, wie immer, von auch Schubladen und Stereotypen. Und oftmals haben ja Stereotypen auch ihren Wahrheitsgehalt. Und ich meine, wenn wir jetzt von Gesellschaften reden und von Führungskultur und so weiter, wir haben eine Bundeskanzlerin. Und würdest du jetzt sagen, dass die besonders weiblich führt oder besonders männlich? Kann man das bei ihr so titulieren? Also ich finde es relativ schwierig zu sagen, ehrlich gesagt.
Sie führt auf jeden Fall schon mal anders als ihre männlichen Vorgänger. Das kann man schon sagen. Also sie macht es anders als Schröder. Sie macht es anders als, naja, vielleicht als
aber
Kohl.
Schröder, aber Schröder hat es auch anders gemacht.
Nee, das will ich gar nicht. Ich will das ja gar nicht werten. Ich will es gar nicht werten.
Aber das ist ja jetzt, es ist keine Wertung. Es ist die Frage, handelt sie als Frau, handelt sie als Mann oder handelt sie einfach als Bundeskanzlerin? Mhm. Also das ist nämlich
genau.
So die Krux dahinter. Weil ich
ja,
muss
du
nämlich.
Ja, du kannst ja, du guck mal, ihr seid doch, du bist doch auch, du hast doch auch studiert und du warst akademisch.
Oh ja, echt?
Nein, sorry, das klingt jetzt, das nehme ich zurück. Das klingt scheiße.
Du Schovi, hier,
ja.
Was ist hier los?
Nehme ich zurück. Nein, was ich doch sagen will, ist, du kannst doch nie vom Einzelbeispiel auf eine Gesamtmenge schließen. Ja, du findest immer den Mann und die Frau, die völlig, die Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, aber du hast doch jetzt gerade gesagt, dass sie anders handelt als die anderen.
Ja.
Und nicht ich.
Ja.
Ja, ich habe gesagt, dass sie schon anders handelt als irgendwie.
Ja, aber handelt sie, deswegen habe ich dich ja gefragt, handelt sie als Frau, handelt sie als Mann oder
kann
handelt
ich
sie als Bundeskanzlerin?
Aber das ist doch der Punkt. Ich kann es an einer Einzelperson ja nicht festmachen. Ich kann nur sagen, dass sie anders handelt als Schröder, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es daran liegt, dass sie.
Okay, ja, okay, dann haben wir uns jetzt missverstanden. Ich weiß, was du sagen willst, ja. Mhm.
So, und ich glaube schon, nochmal der Satz. Wer die menschliche Gesellschaft will, das wollen wir, glaube ich, alle. Eine menschliche Gesellschaft kann man erstmal, glaube ich, nichts gegen sagen.
Natürlich, ich verstehe den Satz, weil
das aber ich glaube
das Monopol
nicht, dass man die männlichen
ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Ja, aber man muss schon sagen, es gibt ja ein bestimmtes männliches Monopol immer noch. Und das ist, glaube ich, die Grundessenz des Satzes. Wenn man es menschlich will und damit Mann und Frau, Menschlichkeit besteht aus zwei Geschlechtern oder meinetwegen auch anderen transsexuell, wie auch immer. Gut, da müssen wir es jetzt aber auch wirklich fünfteln irgendwie oder keine Ahnung. Aber wir reden jetzt mal von Mann und es muss ein Gleichgewicht geben, um es menschlich zu machen, weil sonst wäre es dominiert von einer Gruppe. Das sagt ja eigentlich der Satz, oder?
So, genau.
Genau, ja.
Genau.
So, jetzt haben wir es.
Der Satz sagt aus, dass wir eine Gesellschaft wollen, wo alle inkludiert sind und wo es nicht darum geht, dass eine bestimmte Gruppierung angibt, worum es geht. Man kann es natürlich noch erweitern. Man kann sagen, wer die menschliche Gesellschaft will, muss
ja, gut, das
weiße Monopol durchbrechen, kann man
ja,
auch irgendwie sagen.
Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir eine männliche Struktur haben. Das glaube ich nicht. Also das ist so. Also
ich glaube schon, dass es sie gibt. Sie erodiert immer mehr und das ist auch ein Grund, warum es gewisse neue Parteien gibt, die dem nämlich entgegenwirken wollen.
Hatten wir vorhin
das glaube ich schon.
Das
also ich glaube schon, im Vorgespräch.
Ne,
ich glaube schon, dass es. Ich will den Namen gar nicht sagen, weil man muss nicht mal auch noch.
Also keine Werbung.
Ja, genau. Die werden schon
DFA, wir meinen die DFA, DFA.
Nee, aber ich glaube schon, dass das erodiert. Das ist völlig. Also wir gehen ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer mehr in meiner Meinung nach die richtige Richtung. Da gibt es jetzt Gruppierungen, die sagen, das wollen wir nicht, weil das geht uns zu weit. Wir sind deutlich weiter jetzt 2017 als 2001 oder als 1980 oder so. Und ja, ich glaube schon, dass es da eine Gegenbewegung gibt, die da sagen, wir machen das nicht weiter mit. Wir wollen lieber die männlich geprägte Gesellschaft, wo die Frau eher schön am Herz steht und irgendwie die Kinder zeugt.
Zeugt?
Ja, nee, nicht zeugt, nee, Kinder gebärt.
Das hast du, glaube ich, das hast du jetzt nicht nur in Deutschland, das hast du leider
überall,
auch in
weltweite
anderen
Entwicklung
hast du auch in anderen Ländern. Ich glaube trotzdem, dass wir durchaus toi, 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 in Deutschland, in einem Land leben, was, was das Thema Gleichberechtigung betrifft, schon sehr, sehr weit ist. So,
ja, das stimmt.
Und auch, also ich kenne ja auch diese ganzen Argumente mit irgendwie weiße Männer, vielleicht auch weiße untersetzte Männer, wie auch immer.
Mit Kurzarmhemden.
Mit Kurzarmhemden,
und schlechten, genau. Zähnen.
Mit schlechten Zähnen, wer uns vorhin davon. Genau, so. Ich finde schon, dass wenn man jetzt so mal reinschaut, und ich finde es auch relativ schwierig, immer mit Studien zu argumentieren, weil du wirst immer Studien finden, die deine Argumentation untermauern.
Im postfaktischen Zeitalter, genau, brauchen wir das nicht mehr.
Genau, und meine Argumentation sozusagen untermauern. Ich kann ja nur für das sprechen, was ich jetzt auch mit meiner Arbeit erlebe und was ich auch in den Unternehmen sehe, weil ich auch sehr viel da unterwegs bin, ist, dass es wirklich so eine Art Aufbruchstimmung auch gibt, auch was das Thema Vernetzung, was das Thema Sichtbarkeit von Frauen betrifft, was das Thema Karrierechancen von Frauen durch die Digitalisierung betrifft. Und es tut sich da gerade auch extrem viel, aber es kann sich eben auch nur was tun, wenn man eben gemeinsam daran arbeitet und wenn man das Thema, gemeinsam ist man stärker als alleine, wirklich sozusagen vorantreibt. Und ich bin halt nicht, die werde ich auch nie sein. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du einerseits Leute hast, die immer sozusagen eher die Argumentation eines in Anführungszeichen Netzfeminismus vertreten und andererseits vielleicht eben so Leute wie ich, die halt vielleicht sozusagen nah dran sind, auch an den Unternehmen und die diese Begleitung auch mit oder diese Entwicklung auch mit begleiten und es vielleicht an der einen oder anderen Stelle positiver sehen, manchmal vielleicht auch sogar ein bisschen naiver, wie auch immer, als alle anderen. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile eine extreme Sensibilität in den Unternehmen haben, was das Thema Diversity betrifft. Übrigens nicht nur Gleichberechtigung, sondern auch Vielfalt. Also was heißt Leute mit eben Migrationshintergrund, internationale Leute, die man in den Teams hält, weil es einfach einen Wettbewerbsfaktor bedeutet. Die Leute wissen, wenn sie ein monothematisches Team haben oder eine Monokultur, dass sie nie so wettbewerbsfähig sein werden, wie wenn sie ein gemischtes Team haben.
Der beschränkte Horizont.
Genau, ne? Und das ist der Wettbewerbsfaktor. Und ich glaube, das ist für mich zumindest immer das Argument.
Ja. Also nochmal, um das auch mal klarzustellen, ich glaube schon, dass wir hier in Deutschland in einer der wenigen Länder leben, die wirklich sehr, sehr fortgeschritten sind bei dem, was das Thema betrifft. Aber wir sind noch nicht am Ziel, das ist, glaube ich, mein Punkt. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt das erste Mal, dass wir als Demokratinnen und Demokraten und auch Leute Verteidigung der freien Gesellschaft das erste Mal seit 60, 70 Jahren vor der Herausforderung stehen, das auch wirklich zu verteidigen.
Unbedingt.
Und Schritt,
also da bin ich
Schritt
auch völlig, genau, unbedingt.
Und ich glaube, dass viele nicht so gewachsen sind, dass sie in dem Schaukelstuhl eingeschlafen sind.
Das Problem ist ja, und ich glaube, das ist vielen Leuten von der DFA, die Demokratie Vollpfostiger Association, Vollpfosten
mit F.
Genau, ja, deswegen habe ich extra gemacht. Dass denen gar nicht bewusst ist, was die sich damit selber antun. Man sieht es ja jetzt auch in den USA. Ich meine, viele Leute, vor allen Dingen diese Women Marches, die Frauen, die jetzt auf die Straße gehen, die werden wahrscheinlich nicht Trump gewählt haben. Aber wie schnell das Realität wird, dass man plötzlich um solche Sachen wieder bangen muss und irgendwie denkt so, ach Gott, die Scheiße hatten wir doch jetzt eigentlich schon hinter uns und das schon seit ein paar Jahrzehnten, dass solche Themen wieder auf den Tisch kommen, ne? Grab them by the pussy. Also ich habe mich da ja auch bei Facebook ein bisschen mein Profil über ausgelassen. Ich finde das echt wirklich richtig schlimm. Und das so, also auch USA ist ja irgendwie, ich habe auch viele Bekannte in den USA und auch arbeitstechnisch Kunden in den USA und wie schockiert die alle sind. Und das ist so komisch, weil die USA ist ja so auch so irgendwie von Europa so ein naher Verbündeter. Ich meine, das ist auch nicht alles toll gewesen vorher, keine Frage. Aber es ist so ein bisschen komisch, dass das jetzt so irgendwie so eine Richtung abdriftet, wo man denkt wie, sind wir jetzt irgendwie in Russland oder in Saudi-Arabien oder was ist jetzt los? Ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen gruselig, es ist alles so Hardliner-Stuff, komme ich nicht so ganz mit zurecht.
Aber eigentlich habe ich mir letzten Jahr, also ich war Ende 2016 richtig schon so ein bisschen depressiv und habe gedacht, Naja, mit den ganzen Entwicklungen, die so stattgefunden haben, das ist halt einfach schon schwierig. Und das sollte eigentlich 2017 jetzt anders werden, weil ich denke, jetzt geht's um die Wurst und jetzt sind wir alle gut drauf und geben Vollgas.
Vor allem, wir können alle wählen und
wir können
mitbestimmen und wir müssen auch zur Wahl gehen und eben nicht sagen, wir überlassen es irgendwelchen anderen Leuten, sondern du hast eine Stimme und das ist ja das Tolle. Und deswegen, also ich sehe es ja auch in anderen Ländern, ich sehe es ja auch in dem Land, wo meine Eltern sozusagen herkommen, dass es gewisse Entwicklungen gibt, wenn du dann eben keine Meinungsfreiheit mehr hast und wenn du nicht mehr das sagen darfst, was du willst. Und man kann über alle Parteien sagen, was man will, aber ich möchte immer in einem Land leben, wo man auch selbst, wenn man krasse Meinungen hat und die kaum auszuhalten sind, ja, egal ob jetzt links, rechts, wie auch immer, dass man zumindest irgendwie das Dinge aussprechen kann. Weil ich bin immer dafür, dass man die Dinge auch sieht, also immer beobachten kann, was da für Entwicklungen sind, bevor man irgendwie sagt, okay, alles verschwindet in den Untergrund und dann platzt da irgendwas, das möchte ich nicht so. Und es gibt ein Wertesystem, wo sich irgendwie alle dran halten müssen, das ist auch wichtig. Aber diese Meinungsfreiheit ist, finde ich, eines der also ist so ein hohes Gut und auch Pressefreiheit, ja. Also und das sehe ich halt eher in anderen Ländern, wo ich denke, das ist so krass, da möchte ich einfach auch nicht leben und nicht sein, ja. So.
Da freue ich mich, dass diese Woche der Bundestag darüber abgestimmt hat, dass diese Majestätsbeleidigungsparagraf-Geschichte endlich
aber erst ab nächstes Jahr. Wir können unsere ganzen Gags erst nächstes Jahr.
Okay, sonst hätte ich noch ein paar Putin, Erdogan und
erst ab
2018. König Abdul, wie heißt der aus Saudi-Arabien? Da, keine Ahnung. Da können wir nochmal richtig abledern. Machen wir dann für 2018.
Machen wir, genau. Schreibt ihr die alle auf?
Ja, wir schreiben die mal auf. Also euer Wunsch für 2017 ist praktisch.
Wunsch für 2017 ist, dass die Leute, die alle im Schaukelstuhl sind, das erste Mal vielleicht was für Demokratie tun. Und das ist mir egal, ob sie jetzt FDP, Linke, Grüne, SPD oder CDU wählen.
Sprich's aus.
Aber gut, ich habe nur CDU gesagt, nicht diese Schwesterpartei da unten. Aber ich meine im Endeffekt wirklich was tun und sich dafür für die Parteien einsetzen, die eigentlich die Bundesrepublik in den letzten 60 Jahren groß gemacht haben.
Aber soll ich mal was sagen? Es ist natürlich schwierig, wenn mit so einer populistischen Geschichte und wenn die mehr Macht bekommen, dann wieder eine politische Misere einhergeht. Aber ich glaube, das motiviert wieder mehr Leute aktiv zu werden eigentlich letzten
Endes. Ich hoffe es.
Also wenn es bis zu dem Punkt kommt, wo es eskaliert, ne? Aber ich glaube, aber jetzt, dann wird irgendwie mal irgendwie wieder,
Amerika
okay,
es ist jetzt muss 4 Jahre zu spät.
Sein und
vier Jahre vorbei. Aber ich glaube, wichtig ist ein Punkt und das machen halt Medien meiner Meinung nach und auch Parteien im Augenblick falsch. Wir reden viel zu viel über diese eine Partei. Wir reden viel zu viel über das, was die machen, über die Stöckchen, die sie uns hinlegen. Wir müssen mehr darüber reden.
Ja, schlechte PR ist auch PR, ne?
Das wissen halt wir ja alle. Ja, das ist halt der Punkt, den du eben eigentlich auch meintest, dass wir eigentlich mehr über auch Erfolge reden müssen, was eigentlich gut läuft und was eigentlich super ist oder was auch, klar, alles nicht ist perfekt. Und vieles muss verbessert werden, aber immer dieses, das ist auch der Punkt, wo du gerade mit Netzfeminismus auch meintest, was ich glaube ich da auch sehr, sehr schwierig finde, ist, dass es häufig den Moment gibt, wo du gar nicht mehr in dem Punkt bist, dass du irgendwie äußerst und es dann sehr schnell, obwohl du eigentlich auch die Sache verteidigen willst, du Prügel beziehst.
Ja, und es auch nicht akzeptiert ist. Und das meine ich mit
das
der
ist halt wirklich schwierig.
Genau.
Das ist schon ein schwieriger Punkt.
Genau. Und es klingt immer so blöd, dieses, es muss möglich sein, Dinge auszusprechen. Ja. Aber ich glaube fest daran. Und das ist ja das Tolle in Deutschland. Und dafür hat Deutschland ja auch, ehrlich gesagt, auch lange gekämpft. Ja. Und das will ich irgendwie immer haben. Und ich glaube, so wie du sagst, ist es viel wichtiger, dass es Politiker gibt, die ehrlich Dinge aussprechen, die auch einfach mal Dinge sagen, die vielleicht parteiintern nicht so konform sind. Und da würde ich mir wirklich so coole Geister wünschen, die da sitzen, Politikgeister,
aber
die dann einfach sagen.
Aber neue Leute, ne?
Neue
die
Leute.
So ewig so rumwabern in diesem Parteibusiness. So, es ist halt einfach so.
Ja, und das wäre ein ganz neues Thema. Nachwuchs von Partei oder von Parteiorganisationen ist auch sehr schwierig. Übrigens alle Parteien.
Ja.
Ganz, ganz schwierig, weil die Alteingesessenen natürlich den jungen Nachwuchs irgendwie oftmals nicht so hochlassen. Aber deswegen habe ich ja zum Beispiel gesagt, ich gründe meinen eigenen Verein.
Das ist richtig
so. Und das, auch Hauptsache, man muss was tun so und Engagement
das
zeigen.
Das ist der wichtigste Punkt. aktiv irgendwas sein. Irgendwas tun für Demokratie, ob es eine Partei ist oder ob es ein Verein ist.
Organisation, ob es ein Podcast ist, wo du irgendwie Leute einlädst und denen eine Stimme gibst. Oder, also ich finde, so aktiv sein, nicht meckern, sondern machen.
Ach, das ist doch toll. Das ist doch ein richtig schönes Schlusswort eigentlich, oder? Aber leider nur ein halbes Schlusswort, weil wir ja noch immer auch schöne Musik haben, yay, die wir bei uns in unserem unserer Spotify-Playlist Tech und Tonic, die ihr abonnieren könnt. Dann könnt ihr immer hören, was wir so hören. Und da möchten wir dich nochmal fragen, was hast du denn für zwei Lieder ausgesucht, die in unserer Podcast-Liste, in unserer Playlist von Spotify sollen?
Ja, also einmal habe ich von Adel Tawil. Der hat das den Song Lieder.
Wie heißt der Song?
Lieder. Lieder, genau. Mhm. Das ist praktisch ein Sample aus seinen Lieblingsliedern, aber dann praktisch auf Deutsch. Ist das bei Spotify? Das ist bestimmt bei Spotify, genau. Und von einer US-Sängerin, die heißt Marpay, Don't Wait. Das höre ich jetzt heute die ganze Zeit. Oder hab den letzten Tagen die ganze Zeit gehört.
Man hat immer so Musikphasen, ne?
R&B, genau. Ja,
wo man auf einem so einen Song so klatscht.
Total, genau. Und die beiden sind so, also Adel Tawil mag ich sowieso, hab viele Konzerte besucht und genau, und die andere höre ich die ganze Zeit. Don't Wait, ich finde, das ist auch so, ne?
Don't Wait, genau.
Nicht warten, machen.
Ja.
Genau.
Katja.
Ja, ich bin ja totaler XX-Fan. The XX. Haben ja schon, es ist das dritte Album gerade rausgebracht letzte Woche und ich liebe die, weil die einfach so ganz schlimm melancholische, traurige Teenie-Musik machen eigentlich. Emo-Gedöns mit schwarzen gefärbten Haaren und schwarzen Lederjacken. So, naja, die sind auch noch ganz klein, aber ganz toll und die kommen natürlich aus UK, das Land, was so ziemlich die geilsten Musiker hervorbringt, meiner Meinung nach. Und das Lied heißt Dangerous und es ist ganz toll. Und das Album ist auch toll und die sind demnächst in Berlin. Das ist auch toll. Und was gar nicht toll ist, dass ich kein scheiß Ticket mehr gekriegt habe. Ich habe die schon mal live gesehen, aber es ist leider ausverkauft.
Ja. Ich habe mir heute gedacht, nicht irgendwie Rock oder Metal oder Hardcore oder Punk oder so, sondern eine gute Frau, die Funk gemacht hat, und zwar Randy Crawford, die hat das Lied Streetlife gemacht, was auch bei Jackie Brown.
Ich wollte gerade sagen, Jamie Brown.
Die, ich mach die Jackie Brown-Variante drauf, die ist ein bisschen schneller als die Originalvariante. Und das ist so ein bisschen gute Laune von einer tollen Frau eingesungen auf der Playlist.
Passend zum heutigen Thema.
Passend zum heutigen Thema, Women in Digital. Spotify.
Women in Spotify.
Women in Podcast.
Ja.
So, wir machen jetzt noch die Gin-Flaschen hier leer.
Wir machen die Gin-Flaschen leer.
Und hören die Podcast. Wir müssen noch ein bisschen das Fleisch abnagen vom Schenkel.
Lecker.
Jetzt ist schon kalt geworden. Ich packe ihn in ihr Mikro. Mal rein. Also, vielen Dank, dass du da warst.
Ja,
ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Sehr viel Spaß, genau. Sehr diskussionsfreudig hier. Ja.
Cool.
Aber ich bleib noch sitzen.
Wir trinken noch aus. Wie gesagt, wir sind ja immer live. Also, wenn du jetzt kurz Pause machst, dann warten wir so lange, bis du wieder auf Play drückst.
Und dann trinken wir weiter und dann erlebst du die ganze Partynacht noch mit.
Genau. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr 2017.
Ja, und immer schön teilen, liken, Herzchen, ne? Ich bin ja immer die Herzchenfee. Herzchen überall und
iTunes-Rezension.
Genau, alles schön bewerten und alles toll finden. Positive Thinking.
Genau. Bis bald. Tschüss.